BR Heimat lesen.
Herzlich willkommen am Sonntagabend. Zu einer neuen Ausgabe von Heimat lesen begrüßt Sie Stefan Semhoff. Ein Reiseschriftsteller beschäftigt uns heute, Gustav Adolf von Heringen. Im Jahr 1800 geboren nahe Mühlhausen in Thüringen, studierte der junge Adelige Rechtswissenschaften, wurde Kammerjunker, herzoglicher Bibliothekar, Regierungsrat und Kammerherr am Herzogshof in Coburg. Als Vertrauter der Prinzen Ferdinand und Albert begleitete er seine Dienstherren auf Reisen nach Portugal und England und machte bald als Reiseschriftsteller von sich reden. Reisebilder aus Süddeutschland und der Schweiz, Novellen und historiografische Romane machten ihn zu einem der meistgelesenen Literaten des Biedermeier. Der historisch-romantische Erzählerblick kennzeichnet auch seine topografischen Ortsporträts, die 1840 Eingang gefunden haben in die Buchreihe »Das malerische und romantische Deutschland«. 1851 verstarb der Autor, der als ein Pionier der Reiseführerliteratur gilt. Gute Unterhaltung jetzt also mit Gustav Adolf von Heringen und seinen Impressionen unter dem Titel »Wanderungen durch Franken«. Es liest Christian Jungwirth.
Wir haben indessen das Tal seiner Breite nach durchwandert, sind durch mehrere Dörfer gegangen und nicht ohne Mühe zu dem freien Platz gelangt, wo die Wallfahrtskirche der 14 heiligen Nothelfer sich erhebt. Vor wenigen Jahren fiel der Blitz in ihre Türme, zündete sie an und so schnell auch Hilfe herbeieilte, die schönen Türme brannten wie ein paar Fackeln in der Nacht, ein Schrecknis des ganzen Tals. Und sie stürzten endlich in sich zusammen, wodurch auch die herrliche Kirche bedeutend beschädigt wurde. Die Decke der letzteren, mit schönen Freskogemälden verziert, brach an verschiedenen Punkten und Qualm, nebst dem Strahl der Wasserspritzen, vernichtete vollends, was der Einsturz etwa verschonte. So hatten die 14 Heiligen, deren Hilfe oft bei geringfügigeren Dingen wirksam in Anspruch genommen wird, kein Mitleid mit der Not ihres schönen Tempels. Es wurde derselbe im letzten Drittel des vorigen Jahrhunderts mit ungeheuren Kosten von den reichen Vätern der großen und prachtvollen Zisterzienserabtei Langheim, die nur eine Viertelstunde davon entfernt liegt, erbaut. Als der Bau vollendet war, wohnten seiner Einweihung die Bischöfe von Bamberg und Würzburg, der Herzog von Coburg und noch viele Fürsten, Grafen und Herren mit ihrem Gefolge bei, die von dem Langheimer Abt feierlich dazu eingeladen worden waren. Im großen Saal der Prälatur speisten diese Herrschaften beinahe 300 an der Zahl, und jeder Gast, der an der Tafel sich niedergelassen hatte, erhielt bei Aufhebung derselben eine Goldmünze zum Geschenk und Andenken von 14 Dukaten an Wert. Seine Diener aber, Kutscher, Läufer, Jäger und Lakaien, wurden jeder mit einem Dukaten beschenkt. Es gibt dies einen Begriff von der Opulenz der Langheimer Abtei, die so nahe Nachbarin des fast ebenso reichen Bands war. Auch Langheim wurde in dem Sturm der allgemeinen Säkularisation ohne großen Vorteil für den Staat aufgehoben. Und da seine Gebäude sich nicht einer ähnlich vorteilhaften und lieblichen Lage wie die von Bands erfreuen, so fanden sie keinen Käufer. Und die langen, reich mit architektonischem Schmuck verzierten Schlösser und Paläste, welche ehemals die Residenz der frommen Väter bildeten, werden jetzt von Bauern mit ihren Haustieren bewohnt. Zugemauert sind die herrlichen Portale und Fenster, oder es ist ihnen nur so viel Öffnung gestattet, als der werktägige Verkehr eines armen Landmanns erfordert. Dem Verfasser wurde einst eines dieser Gebäude um den Preis von 1500 Gulden zum Kauf angeboten. Es war dreistöckig von den schönsten Quadern erbaut, mit Schiefern gedeckt und überall mit Pilastern und Säulen verziert. 40 Zimmer enthielt es, 5 Säle und ein Garten so lang als das Haus, von einer steinernen Mauer umgeben, die 2 schöne steinerne Pavillone schmückten, gehörten noch dazu. Aber die unbequeme, abgeschiedene Lage von Langheim verhinderte den Ankauf. O Mönche, wie reich wart ihr und wie sehr seid ihr in den Staub getreten. Der Vorplatz von 14 Heiligen ist mit dichtem Volksgedränge bedeckt. Buden sind errichtet, ein Markt von Wachskerzen und in Wachs geformten Gliedmaßen aller Art, als Opfer für die Heiligen, von Rosenkränzen, Heiligenbildern, Votivtafeln, Lebkuchen, der süßen katholischen Speise wird gehalten, Wagen von Stadtgästen aus Bamberg, Coburg, Lichtenfels und so weiter sind aufgefahren, Bettler in Scharen lagern an den Wegen, um den Fuß der Kruzifixe oder belästigen den anständig gekleideten Fremden, und dazwischen kommen die Prozessionen der Waller und Landleute mit ihrem eintönigen Gesang von den Bergen herab und aus dem Tal heraufgezogen. Oder sie erscheinen in dem Portal der Kirche, deren weit geöffnete Türen die ganze Gegend einzuladen scheinen, dass sie teilnehme an dem Ausfluss göttlicher Gnade, welcher in dem Raum stattfindet, den sie verschließen. Und nun drängen wir uns in die dicht gefüllte Kirche selbst, nachdem wir die breiten, steinernen Stufen erstiegen haben, die zu ihrem Eingang emporführen. So groß der Raum ist, kaum kann man vorwärts schreiten. Tausende sind aufrecht, Tausende liegen auf den Knien, und das Gesumse, welches über so vielen Häuptern schwebt, passt zu der dumpfen Luft und dem Staub, der den Raum erfüllt. Wodurch wird der Staub erregt? Weiber bewegen sich kniend um den Hochaltar der 14 Heiligen, der, mit ihren Bildsäulen geschmückt, in der Mitte der Kirche befindlich ist. Ihre aufschleifenden Röcke bringen Staub hervor. Sie halten brennende Wachskerzen in den Händen, oder nicht selten auch liegt ein holdes Kind, ein Säugling in ihren Armen, dessen Dasein die Sünde ist, für welche die reumütige Mutter die Fürsprache der 14 Heiligen bei dem erzürnten Gottvater erflehen will. Wer weiß, ob mit Erfolg, denn der Schöpfer des Lebens nimmt es in solchen Fällen genau. Nun beginnt das Hochamt. Geschmückte Priester zeigen sich vor den Altären, Musik erhebt sich, die Glocken der Chorknaben tönen. Das Allerheiligste, in hoch erhobenen Händen gehalten, wird dem niedergeworfenen Volk gezeigt. Währenddem sind immerfort die Opferkammern geöffnet, wo Priester den Tribut der Andacht, Geld oder Wachs, aus den Händen der Wallfahrer in Empfang nehmen. Die Beichtstühle sind von Mönchen in braunen Kutten besetzt. Das nächste Franziskaner- oder Kapuzinerkloster lieferte sie, und sie leihen ihr Ohr mit vorgehaltener Hand den Bekenntnissen derer, die ihre kleine Loge auf den Knien umringen und auf den Augenblick warten, wo die Reihenfolge ihnen vergönnen wird, die Schuld des Gewissens von sich zu wälzen. Eine Seitenkapelle, die ebenfalls geöffnet ist, enthält die sogenannten Gelübde, das heißt diejenigen Geschenke und Dankzeichen, die fromme Personen in irgendeiner Not oder Gefahr den 14 heiligen Nothelfern für den Fall ihres Einschreitens, ob auf natürlichem Wege oder durch ein Wunder, ist gleich gelobten. Da erblicken wir die Wände mit Gemälden und Schildereien bedeckt, welche die schrecklichsten Fairnisse darstellen. Hier stürzt ein Zimmermann von dem Gerüst eines Hauses herab und hätte sicher den Hals gebrochen, ohne die Fürsprache eines bunten Kreises von Kindern, der oben in den Wolken schwebend zu sehen ist. Dort verunglückt ein Nachner auf dem Main, jenem Fuhrmann gehen seine Pferde durch oder die Achse seines Wagens brach. Er rief die 14 Heiligen um Hilfe an, sie wurde ihm zuteil, und er ließ zum Dank und zum Ruhm der Helfer beim nächsten Zimmermaler zu Bamberg oder Lichtenfels die Begebenheit malen. Auch Wöchnerinnen und Kranke zeigen sich auf ihrem Leidensbett, daneben wächserne Glieder, Krücken, die der durch ein Wunder geheilte nicht mehr benötigte, und ähnliche Dinge mehr, welche von dem Glauben, den Neigungen und den geistigen Richtungen des Volkes Zeugnis abzugeben, wohl imstande sein dürften. Lassen wir uns die Mühe nicht verdrießen, auch den Staffelberg zu besteigen, dessen auffallende Gestalt mit dem Kirchlein, der Eremitenklause und den vielen Kreuzen auf seinem Rücken schon längst unsere Blicke auf sich zog. Eine gute Stunde südlich von der Wallfahrtskirche erhebt er sich schroff über das Tal und zeigt diesem seine unersteigliche Seite, die Stirn von nacktem Granit. Sein Rücken aber, der langgestreckt sattelförmig ausläuft, ist mit Rasen bedeckt und gewährt eine entzückende Aussicht in alle umliegenden Täler. Die Reben eines sehr guten Rotweins wachsen auf dem sanften Abfall des Berges nach Südost. Die Kapelle oder das Kirchlein zur heiligen Kunigunde, das seinen zierlichen Bau hier erhebt, ist eine Wallfahrtskirche wie 14 Heiligen und wird wie diese auch zahlreich besucht. Nahe dabei wohnt in einem kleinen Haus, dessen einzige Stube mit Kruzifixen und Bildern aus Legenden geschmückt ist, der sogenannte Eremit. Das heißt, ein Mann, der den Dienst der Kapelle versieht und das Recht hat, einem Bettelmönch gleich in der Umgegend umherzuwandern und Almosen, die meist in Lebensmitteln bestehen, von den Landleuten zu empfangen. Seine Wohnung auf dem hohen, einsamen Berg ist eine Gunst, eine Art von Stelle, die das Domkapitel zu Bamberg vergibt, nicht aber geradehin zu den Sinekuren gerechnet werden kann. Der jetzige Eremit ist ein rüstiger Mann, der ein Fernrohr in seinem Verschluss hat, das er dem Fremden gegen ein kleines Geschenk gern aufstellt. Sein Vorgänger aber, ein schwächlicher Greis, starb hier verlassen und ohne Pflege. Man fand ihn eines Morgens tot und schon seit langem erkaltet auf seinem Strohlager. Man kam nur nach ihm zu sehen, weil man sein Erscheinen in den Dörfern seit geraumer Zeit vermisste. Der Fluss verfolgt seine Richtung gegen Mittag und fast immer läuft die Landstraße an seinem Ufer mit. Eine Viertelstunde, bevor er den ansehnlichen Flecken erreicht, nach welchem früher ein ritterschaftlicher Kanton seinen Namen führte und der am Eingang eines Tals liegt, das auch nach ihm benannt wird, Baunach, nimmt er eine alte Bekannte von uns, eine Tochter des Thüringer Waldes, die Itz in seinem Schoß auf und rollt nun, plötzlich viel breiter und stärker geworden, immer tiefer in das weiche, warme, üppige Land hinein, das einst der Krummstab zu regieren leicht hatte. Bereits sind alle Berge seiner Ufer mit Reben bedeckt. Allein eine noch ansehnlichere Verstärkung steht ihm bei Hallstatt bevor, einem Flecken unweit Bamberg, wo eine südländische Pfälzer Jungfrau die Regnitz in seine Arme eilt. Es ist eine standesgemäße Vermählung. Die Regnitz ist dem Main an Größe fast gleich, und wie der Jüngling durch eine solche zum Mann, so wird der jugendliche Fluss nun zum Strom, der die Lasten aller Schiffe auf seinen breiten Wellen tragen kann. Der Main nimmt nun wieder eine westliche Richtung und kehrt sich von den Mauern der bischöflichen Residenzstadt ab, die ihn vergebens mit ihren prächtigen Türmen zu sich winkt. »Schöner Main«, scheint Bambergs Genius zu klagen, »ich strecke meine Arme sehnsüchtig nach dir aus, aber sie erreichen dein liebliches Ufer nicht. Hörst du das Lied, das ich dir singe, mit dem Geläut meiner Glocken? Bilden wir nicht Franken mit dem weichen Ton unserer Namen? Reben, Messgeläut, Main und Bamberg? Das ist Franken. Wir wollen uns um diese Ansicht eines Dinges, das im Grunde nicht einmal Existenz hat, wenig bekümmern und einen Abstecher nach Bamberg und seinen Umgebungen machen. Der Main fließe einstweilen ohne uns durch sein herrliches Tal weiter. Im Lauf mehrerer Meilen berührt er nichts besonders Ausgezeichnetes, wenn man nicht Marktflecken, kleine Städte, Dörfer und Burgruinen, die es in Franken überall gibt, zu solchen rechnen will. Der Weg von Hallstatt zur ehemaligen bischöflichen Residenz ist eigentümlich in seiner Art, denn er führt durch einen immensen Garten. Lachende Gegenden werden öfter Gärten genannt. Bambergs Umgebungen von dieser Seite verdienen den Namen aber im eigentümlichen Wortsinn, obgleich es kein Park ist, der sich hier ausbreitet, kein französischer Garten mit langen, schnurgeraden Alleen, sondern ein Gemüsegarten von mehreren Quadratmeilen Areal. Was in anderen Ländern der Gärtner hinter Zäunen zieht, das wird auf diesem glücklichen Boden in freiem Feld gewonnen. Da sehen wir unermessliche Beete von süßen Schoten oder Gartenbohnen, Spargel, Salat, Zwiebeln, Radieschen, Armeen von Kohlköpfen, die blättervoll, aber gedankenleer dastehen, die wogenden Federbüsche von Millionen gelben Rüben, Anis, Koriander, Mohn und endlich noch eine Menge Pflanzungen von offiziellen Kräutern. Manches Ding im Leben wird von schmeichelnden Lippen süß genannt. Diejenige Wurzel aber, welche die Gärtner Bambergs hier in reicher Masse ziehen und erzeugen, dürfte in der Tat einigen gerechten Anspruch auf jenes Beiwort haben, denn es ist Süßholz, bekanntlich ein sehr gesuchter Artikel der Apotheken. Diese Gärtner bewohnen ein besonderes Quartier in ihrer Stadt und bilden die größte und betriebsamste Zunft derselben, welche aus 508 Meistern, 70 Gesellen und 300 Tagelöhnern besteht. Sehr stattlich und schön ist Bambergs Anblick von Weitem. Seine Altenburg, sein hochgelegener viertrümmiger Dom, der Michelsberg mit seiner prächtigen Kirche und noch mehrere Türme und ansehnliche Gebäude, vor allem aber die herrliche Residenz, geben der Stadt ein reiches, vornehmes Ansehen und erwecken in dem ankommenden Fremden einen sehr günstigen Vorbegriff. Nicht stört diesen auch beim Eintritt und bei weiterem Vordringen in das Innere. Gut gepflasterte ansehnliche Straßen, die prächtige Kettenbrücke, welche über die Regnitz führt und die östliche Vorstadt mit der Stadt verbindet, mehrere schöne Plätze, Paläste, Kirchen, zahlreiche gut ausgeschmückte Kaufmannsgewölbe und ein reges Leben lassen mit Wohlbehagen empfinden, dass man in eine größere Stadt eingetreten sei, in den Mittelpunkt freundlichen Wohllebens, des Überflusses, der Zivilisation, der Künste. Es ist gerade Wochenmarkt, während wir in Bamberg angekommen sind, und wir werfen aus den Fenstern des ersten Gasthofs zum Bamberger Hof einen Blick auf den Platz hinab oder vielmehr auf die Erweiterung der Hauptstraße, welche hier in der Gegend der Jesuitenkirche ihre größte Ausdehnung hat. Welch ein lebensvolles Gewühl, welches Getöse! Aber man sieht den Boden nicht mehr vor Grünzeug. Pan, der Gartengott selbst, hat hier ausgepackt und Unendliches an Gurken, Schoten und Zwiebeln zum Markt gefördert. Seine würdigsten Priesterinnen, die Bamberger Gärtnerweiber, kräftige Naturen mit Mützen, deren gigantische Schleifen breiter als breit genannt werden dürfen, versehen den Dienst im Tempel und nicht etwa schweigend. Auch in anderen benachbarten Städten, selbst außerhalb des Königreichs, sieht man zuweilen einige dieser Damen erscheinen im Geleit großer Transporte ihrer Waren. Und wer erinnerte sich beim Anblick des Schleifengebäudes hinter ihrem Haupt nicht an die reizende bischöfliche Stadt? Groß ist der Dom derselben, doch gibt es noch größere Kathedralen. Mild scheint die Sonne von Franken, doch die Sonne von Extremadura noch milder. Nur die gedachten Schleifen erlauben keinen Vergleich, keine Steigerung. Sie sind der Superlativ ihrer Gattung. Wagen und Kutschen rasseln, eine wohlgekleidete Bevölkerung treibt sich heiter, geschäftig durcheinander. Hufschlag von Rossen ertönt, die ernsten, schönen Helme eines Kavalleriepiketts glänzen in der Sonne und erinnern an die Vasallen, Ritter und schmucken Knappen des Bischofs, der einst hier regierte. Sollte gar kein Anklang seiner Zeit mehr in der Modernität dieses Gewühls zu erkennen sein? Ein paar ältliche Herren in schwarzseidenen Strümpfen und mit großen silbernen Schnallen auf den Schuhen, welche langsam daherschreiten, haben etwas Domherrliches, pfründen Erinnerliches in ihren Mienen und sind uns ein Gruß der Vergangenheit. Diese Vergangenheit, wie reich ist sie? Nicht gerade an großen Begebenheiten und an historischer Bedeutung, aber reich an jener ruhigen, weichen, luxuriösen Herrlichkeit des geistlichen Hofs. Wie viel Gold floss hier zusammen, wie viel schöne Gebäude stiegen, von seinem Zauber gelockt aus der Erde, und wie gemütlich wohnten darin die Prälaten und Domherren mit ihren Köchinnen. Es soll damals ein ganz anderes Leben gewesen sein als jetzt, wie ein sehr geachteter Schriftsteller versichert. Wir wollen das glauben, aber doch nicht ganz unzufrieden sein mit dem, was die Gegenwart uns noch immer in den Mauern Bambergs bietet. Und zuletzt gibt es wohl manches Auge, das den Anblick eines Soldaten dem eines Mönchs vorzieht, eine Wachparade einer Prozession und beim Vorüberrollen einer leichten Equipage die vergoldete, schwere Glaskarosse nicht sonderlich vermisst, worin die Fürstbischöfe einherzufahren pflegten. Vielerlei Merkwürdiges bietet Bamberg dar. Zuerst seinen Dom, den Kaiser Heinrich II. In byzantinischem Stil erbaute und der das Grabmal seines Erbauers wie das seiner Gemahlin, eines Papstes und vieler späterer Bischöfe enthält. Diese Grabmäler sind zum Teil Werke vollendeter Kunst, die gegenwärtig auf Befehl des kunstliebenden Königs von einem Überzug mit Ölfarbe wieder befreit werden, womit der Ungeschmack früherer Jahrhunderte sie entstellt hatte. An den Dom schließt sich die Residenz der ehemaligen Bischöfe an, ein uralter und unscheinbarer Palast, der gegen die neuere auf demselben Platz gelegene, von dem Kurfürsten und Fürstbischof Lothar von Schönborn erbaute, fast gänzlich verschwindet. Diese neue Residenz im italienischen Geschmack macht, obgleich ihr Riss nur halb ausgeführt wurde, doch einen sehr imposanten Eindruck, und sie erhebt sich prächtig über der Stadt. Unter ihren Sälen muss der Kaisersaal mit seinen Freskogemälden genannt werden. Aus einem der Fenster auf der Ostseite, wo der Abfall am tiefsten ist, stürzte der unglückliche Marschall Berthier auf das Pflaster. Ein schwarzes, an die Grundmauer des Palastes gemaltes Kreuz deutet noch die Stelle an, wo er seinen Geist aushauchte. Nächst dem Dom dürfte die altgotische Oberpfarrkirche auf dem Kaulberg wohl die vorzüglichste sein. Sie enthält schöne Gemälde und sehr kunstvolle Holzschnitzereien von Veit Stoß aus der biblischen Geschichte. Der Michelsberg, eine ehemalige Benediktinerabtei, welche jetzt zu einem allgemeinen Versorgungshaus alter Bürger und Bürgerinnen umgewandelt worden ist, erfreut sich durch die Schönheit seiner Gebäude und Lage und durch die köstliche Aussicht, die man von seiner Terrasse genießt. In den schattenreichen Lindenalleen des ehemaligen Klostergartens muss man Lust wandeln, womöglich mit der gottzufriedenen Rundung und der frommen Sorglosigkeit eines ehemaligen Benediktiners und herabschauen auf diese Gegend, die so voll ist von unerschöpflichem Segen, dass der Klöster und Abteien noch mehr als schon waren, ihn nicht erschöpft haben würde. Die Kirche des ehemaligen Jesuitenkollegiums in der Nähe des Marktes, die Jakobskirche und das Stift St. Gangolf am äußeren Steinweg mögen hier noch Erwähnung finden. Dagegen nicht alle die ehemaligen Stifte und Klöster, von welchen letzteren nur noch wenige Überreste existieren. Gemeinnützige und wohltätige Anstalten hat Bamberg in Menge, wie es von einer solchen Stadt nicht anders zu erwarten ist. Aber auch Wissenschaft, Kunst und Literatur finden hier eine ihrer würdige Pflege. Wir können uns nicht versagen, der öffentlichen Bibliothek und dem Naturalienkabinett unseren Besuch zu machen. Erstere steht unter der Leitung eines als Schriftsteller rühmlichst bekannten Bibliothekars, der früher dem Kloster von Banz angehörte und sich seit einer Reihe von Jahren mit seltenem Eifer und wahrer persönlicher Aufopferung der Gründung, Ordnung und steten Vermehrung des Instituts widmete, welches ihm allein seine jetzige glänzende Gestalt verdankt. Herrn Jecks Verdienste in dieser Beziehung erkennt gewiss jeder Bamberger dankbar an. Die Bibliothek ist im ehemaligen Jesuitengebäude aufgestellt und füllt mehrere Säle und eine Menge von Zimmern an. Ihren Gebrauch erleichtern vollständige Verzeichnisse, tägliche Zugänglichkeit und die gesellige Urbanität ihres Vorstehers. Sie enthält außer einer reichen Anzahl von Werken aus allen Zweigen und Fächern des Wissens noch eine große Menge von Handschriften, deren teilweise Beschreibung Herr Bibliothekar Jeck im Jahr 1831 herausgab. Während wir durch die Korridore des Jesuitenpalastes wandeln, begegnen wir jungen Leuten, die in einer Art von geistlicher Tracht mit Büchern unter dem Arm halb geöffnete Hörsäle besuchen. Es sind die Zöglinge des katholischen Seminars und die Hörsäle der Theologie, welch letztere wir, aufrichtig gesagt, nur wenig um das philosophische Licht beneiden, das innerhalb ihrer strahlen mag. Das Naturalienkabinett befindet sich gleichfalls im Jesuitenkollegium, unweit der Bibliothek, wurde angelegt vom Fürstbischof Franz Ludwig von Erthal und hat das Glück, sich gegenwärtig einer ebenso eifrigen und verdienstvollen Leitung zu erfreuen als jene. Der geistliche Rat Linder, früher Konventuale in Banz, ein heiterer, freundlicher Greis, voller Liebe zur Natur in seinen sanften Augen, hat diesen herrlichen Saal geordnet, eingerichtet und die systematische Aufstellung zahlloser Gegenstände mit einer Pracht und Eleganz zu verbinden gewusst, welche die Sinne fesselt. Wir müssen uns des Raumes dieser Blätter wegen fast gewaltsam von dem schönen Bamberg trennen, von dem wir noch so vieles zu sagen wüssten. Es ist die schönste und gemütlichste Mittelstadt, in die man eintreten kann, und ihre heiteren und glücklichen Formen erobern das Herz des sprüdesten Fremdlings. Wohl verdienten ihre gesellschaftlichen Vereine, ihre Vergnügungsplätze, Theaterumgebungen und Ähnliches noch eine ausführlichere Erwähnung, Der Raum aber drängt uns, und so bitten wir den Leser nur noch, uns über den Kaulberg neben der Karmeliterkirche vorbei auf den Weg zu begleiten, welcher zu Bambergs Wiege führt, der alten Babenburg oder Altenburg, eine Viertelstunde oberhalb der Stadt. Diese hochgelegene Burg, deren Turm in so weitem Umkreis sichtbar ist, war vor der Stiftung des Bistums Sitz der Grafen von Babenburg und nach derselben die Sommerresidenz, die Feste, der Zufluchtsort der Bischöfe. Ziemlich jäh, aber zwischen freundlichen Weinbergen und schattigen Bäumen steigt der Weg zur Zugbrücke der Burg empor und bietet, noch bevor man diese erreicht hat, auf verschiedenen Punkten die entzückendste Aussicht. Durch eine Art von Halle, die mit Ritterbildern, Wappen und Monumenten geschmückt ist, gelangt man in den inneren Hof, dessen Mittelpunkt der auf einer Felsbasis ruhende, hohe, runde Turm bildet, welcher jetzt vereinzelt dasteht, in früherer Zeit aber vermutlich im Zusammenhang der Gebäude war. Ein Umgang läuft um diesen Turm, den zu ersteigen die Mühe lohnt. Ein unermessliches Panorama bietet sich hier dar. Das Auge schweift bis in die Gegenden von Nürnberg, Würzburg, Coburg, Bayreuth und kann den Lauf des Mains und der Regnitz meilenweit verfolgen. Dem Turm gegenüber befinden sich die großen Weinkeller, worin die Fürstbischöfe ihre Mutterfässchen hier gezogenen Weines verwahrten. An den Wänden eines kleinen Gesellschaftssaales, dessen Fenster nach der Stadt zu hinausgehen, bemerken wir Antlitzen und seltsame Stellungen. Die Hand eines Mannes der neuesten Zeit schuf sie, eines Mannes, der Maler, Musikdirektor, Dichter und Jurist und eine Zeit lang Bürger von Bamberg war, wo sich noch immer mancher seiner erinnert. Hoffmann, der berühmte Verfasser der Fantasiestücke in Kalos Manier, sah sich bereits vorteilhaft angestellt in Preußen durch das Unglück seines Vaterlandes zu Anfang dieses Jahrhunderts seines Amtes verlustig und kam brotlos von den fernen Ufern der Weichsel nach Bamberg, wo er eine Zeit lang die Kapelle des Theaters dirigierte. Er schrieb hier manches Ausgezeichnete, unter anderem die Elixiere des Teufels. In dem kleinen Saal auf der Altenburg weilte er im Kreis von Freunden oft und malte, als er schied, dessen Wände zum Andenken in Fresko mit Gebilden seiner reichen, aber unglückseligen Fantasie, in welcher das Leben sich spiegelte wie eine weinende Fratze. Wir dürfen über diesem Capriccio nicht vergessen, dass es klassischer Boden deutscher Geschichte ist, den unser Fuß betritt, wenn wir auf der Altenburg wandeln. Sie ist der Schauplatz eines Kaisermordes. Hier fiel 1208 Kaiser Philipp durch Otto von Wittelsbachs Hand. Hier wurde jener Verrat begangen, den die Welt nicht vergessen kann und dessen Kunde wie ein bleiches Gespenst durch die langen Korridore der Jahrhunderte seufzend schleicht, ohne Ruhe zu finden. Es geschieht ihm recht und ist ein schönes Zeichen der Menschheit, dass sie alles verschmerzt, vergisst und vergibt, nur den Verrat nicht. Jede Wunde verharscht, jeden Blutfleck küssen die Lippen der Zeit hinweg, aber von dem Brandmal der Verachtung auf des Verräters Stirn wenden sie sich schaudernd ab, und es ist ewig. Wie viele wissen nichts mehr von den Verwüstungen des Bauernkrieges oder den Drangsalen des Dreißigjährigen, von den Schlachten bei Königshofen, bei Nördlingen, von dem bösen Metzler oder Tilly. Man erzählte ihnen wohl in der Schule davon, doch sie vergaßen es wieder. Jedes Kind in Bamberg aber weiß, dass einmal ein schöner und edler Graf in der Babenburg belagert wurde und dass seine Feinde einen Boten zu ihm schickten, der ihn einlud, der Unterhandlung wegen zu ihnen ins Lager zu kommen. Der Graf war bereit dazu, aber er verlangte sicheres Geleit. Das gelobte ihm der Bote. »So wahr mir Gott helfe, bringe ich euch, edler Graf, unversehrt wieder in eure Burg zurück.« Da ließ der Graf ein prächtiges Mahl auftragen, und nachdem er den Boten gelabt hatte, ritt er mit ihm von dannen. Aber sie waren kaum außerhalb der Burgwelle, als der Bote sich krümmte auf seinem Ross und sehr jämmerlich tat. »Was ist euch?« fragte der Graf. »Es muss mein Sterbestündlein gekommen sein«, entgegnete jener, »denn die Pein, die ich in meinen Eingeweiden leide, ist groß. Lass uns zurückreiten in die Burg, dass ich nicht unter freiem Himmel sterbe.« Und sie ritten zurück. Und in der Burg genas der Bote wunderbar schnell. Bald war er wieder dergestalt bei Kräften, dass er mit dem arglosen Grafen zum zweiten Mal fortreiten konnte. Erst im Lager, als Kriegsknechte über ihn herfielen und seine Hände fesselten, wurde dieser des Verrats inne. »Bote«, rief er, »arger Bote, hast du mir nicht gelobt, bei des Herrn unseres Heilands Namen, mich unversehrt wieder in meine Burg zu geleiten?« Da lachte der Bote, der niemand anderer als ein Bischof war, Graf Adalbert ins Antlitz und höhnte ihn. »Elender Tor«, sprach er, »habe ich etwa mein Wort nicht gehalten oder den Namen des Herrn missbraucht? Führte ich dich nicht unversehrt wieder in deine Burg zurück, nachdem wir sie das erste Mal verlassen hatten? Bin ich dir mehr schuldig, kurzsichtiger Mann?« Da wandte sich der Graf ab und bedeckte sein edles Antlitz mit den Händen. Er war in seines unversöhnlichen Feindes Gewalt geraten, der ihn im Kloster Theres einige Tage darauf enthaupten ließ. Dieser Verrat geschah vor 1000 Jahren, aber sein fluchbelastetes Andenken lebt noch im Volk und jede neue Generation bedeckt ihn mit neuer Verachtung. Auf der Süd- und auf der Westseite des Berges, auf dem die alte Babenburg ruht, befinden sich Anpflanzungen eines Baums, welcher das beste Anzeichen eines milderen Klimas ist, da er sonst nur südlicheren Ländern angehört. Des Maulbeerbaumes nämlich, dessen Blätter die Lieblingsnahrung der Seidenwürmer sind, mit deren Kultur man hier nicht unglückliche Versuche gemacht hat. Wir können vom Bamberg nicht scheiden, ohne nicht noch eines großartigen Unternehmens zu gedenken, das auf Befehl des Königs neuerdings hier begonnen worden ist und mit dazu beitragen wird, den Namen dieses Monarchen zu verewigen. Es ist die Verbindung zwischen dem Main und der Donau, ein Kanal, welcher die kürzeste Wasserstraße zwischen beiden Strömen zu bilden bestimmt ist und dessen Baukönig Ludwig ausführen lässt. Zahllose Arbeiter sind auf der ganzen bedeutenden Linie durch das Königreich, welche die beiden Flüsse trennt, verteilt. Ingenieure leiten ihre Tätigkeit und im Bamberg unterhalb der Rathausbrücke ist der Punkt, wo dieser merkwürdige Kanal, dessen Vollendung nicht mehr fern sein wird, beginnt. Wir begleiten ihn eine Strecke auf seiner südlichen Richtung aus der Stadt, halten uns jedoch dann mehr gegen Abend und gelangen nach etwa 4-stündigem Weg und nach Überschreitung mehrerer Bäche und kleiner Flüsse, die alle der Regnitz zuströmen, am Reich-Eberach-Fluss im Landgericht Hochstädt in ein großes Pfarrdorf, dessen herrliches, im neu-italienischen Stil erbautes Schloss sich aus grünem Gebüsch hervorhebt und das Auge überrascht. Es ist dies der Hauptort der Herrschaft Pommersfelden, welche der gräflichen Familie von Schönborn gehört, einer der reichsten und vornehmsten Frankens, die Fürstbischöfe und Kurfürsten unter ihre Mitglieder zählte.